Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform um 16 Uhr heute Nachmittag hier auf der 102,6 bei Radio Free FM. In der Plattform haben wir heute ein Thema, bei dem es viel um Menschenkunde geht, um Charaktere, um Emotionen und Verschiedenes, was irgendwo so quasi in uns steckt, möchte ich mal fast sagen. Thema heißt nämlich emotionale Welt und jemand, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, und die auch ein Buch darüber verfasst hat. Darüber sprechen wir heute in der Sendung mit meinem Studiogast. Das ist die Frau Baha Meyer-Arjan. Herzlich willkommen, Frau Meyer-Arjan, bei uns hier in der Plattform.
Hallo und danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Premiere für Sie im Radio, habe ich gelernt. Aber es ist alles ganz friedlich, niemand beißt, alles gut. Sie sind das erste Mal da. Das heißt, die Hörer kennen Sie mit Sicherheit noch nicht. Und insofern, wie wir es hier immer machen in der Plattform, machen wir erstmal kurz ihrerseits eine kurze Vorstellung. Erzählen Sie einfach in Kürze für unsere Hörer, wer Sie sind, was Sie machen. Den Zusammenhang eben vielleicht zum Thema, so dass die Hörer ein bisschen wissen, aha, das ist unser Gast und so ist der Sachstand. Einfach mal kurz ein bisschen was.
Ja, ich wohne seit Mai 1996 in Deutschland und schon immer in Ulm. Der Grund, weshalb ich hier bin, ist, ich war im Iran auf eine Geburtstagsparty. Und Partys und Orte, in denen sich Frauen oder Männer zusammentreffen, sind verboten. Man möchte sich das ja trotzdem nicht entgehen lassen. Also ich war auf dieser Geburtstagsparty und die Nachbarn haben diese Party an die Religionswächter gemeldet. Und das führte dazu, dass sie bei uns zu Hause geklingelt haben. Meine Mutter ist zur Tür. Und sie haben gesagt, ja, ihre Tochter war auf einer Geburtstagsparty und Partys sind verboten. Sie soll bitte heute mit uns mitgehen und gewisse Unterlagen unterschreiben und dann darf sie auch wieder gehen. Dann bin ich mit und dann hat es geheißen, nein, wir müssen erstmal dort bleiben. Mit wir meine ich und alle anderen, die auf dieser Party waren. Und dann hat es geheißen, wir müssen erstmal über die Nacht im Gefängnis bleiben und Tag drauf wird entschieden, wie es mit uns weitergeht. Und Tag drauf sind ein paar Männer im Gefängnis hineingestürmt und haben uns mit zwei verschiedenen Strafen konfrontiert. Eine war, ich darf 3 Monate im Gefängnis bleiben oder ich entscheide mich für 70 Peitschenschläge und dafür darf ich aber nach Hause gehen. Und wir wollten ja alle nach Hause gehen, also habe ich mich für die Peitschenschläge entschieden und das führte dazu, dass ich nach Deutschland gekommen bin.
Mhm. Das heißt, Sie konnten fliehen, Sie konnten dann auf jeden Fall raus.
Richtig, genau. Ja.
Und seitdem sind Sie in Deutschland.
Das ist richtig. Und dann war ich hier erstmal in Sicherheit, das war gut. Die Umstellung war doch etwas schwierig. Es ging mit der Sprache los, dann die finanzielle Lage und die Kultur, die Art und Weise, wie die Menschen hier leben. Und in der Zeit bin ich zur Schule gegangen, habe ein Jahr an der Falkenburg-Schule Sprachkurs besucht, dann Abendrealschule und Abendgymnasium. Und letztendlich habe ich da auch meine Fachhochschulreife erlangt. In der Zeit war für mich wichtig, dass ich finanziell unabhängig bin und auch nicht vom Staat lebe und dass ich auch die deutsche Staatsangehörigkeit bekomme. Darum habe ich immer gearbeitet und habe dann nebenher abends die Schule und Ausbildung und all das gemacht. Genau.
Mhm. Das heißt, Sie haben sich peu à peu dann hier eingefunden, eingelebt, Ausbildung gemacht und ja, sowieso, Sie sagten ja schon, heute ist sowieso auch deutsche Staatsbürgerschaft und das heißt, Sie haben an der Stelle auf jeden Fall schon erlebt, was es heißt, auch Verhältnissen ausgesetzt zu sein, die schwierig sind, sag ich mal, haben
das
auch den
richtig.
Umgang mit Menschen kennengelernt, die alles andere als freundlich gesonnen sind und wie wichtig es eben dann vielleicht auch ist, ja, das Thema ja, akzeptiert zu werden, Freiheiten zu genießen. Also insofern natürlich schon Verhältnisse, die für uns, die hier groß geworden sind, vielleicht gar nicht so leicht nachzuvollziehen sind. Ja, auf jeden Fall, Sie haben sich dann mit Menschen ja weiter befasst, das haben wir ja schon gesagt. Das ging dann in die Richtung, wenn ich das mal so vom Thema richtig aufgreife, was sehr, sehr viel mit Psychologie, glaube ich, auch zu tun hat. Irgendwo letztendlich emotionalen und Charaktere hat sehr, sehr viel mit so einer psychologischen Basis zu tun. Und da weiß ich, dass die Menschen ja alle sehr, sehr komplex sind. Wir hatten ja auch schon Psychologen in der Sendung oder Psychologen in Ausbildung. Oder auch in der Wissensstrahlung hatten wir schon mal eine Psychologin. Und ich habe da ganz, ganz viel irgendwo auch Neues erfahren und gelernt und verstanden, dass der Mensch höchst komplex eigentlich ist.
Ja, das ist richtig. Und ich arbeite jetzt seit knapp 6 Jahren als Gesprächstherapeutin und Coach. Und zu meinen Schwerpunkten gehören Gesprächstherapie, Traumatherapie. Und Charaktercoaching bei Traumatherapie ist jegliches emotionale Thema, was entstanden ist durch zum Beispiel Unfall, Erkrankung oder aber auch in eine zwischenmenschliche Beziehung, in der Partnerschaftlichkeit. Und das führt eben dazu, dass jemand Schwierigkeiten hat, sich auf eine neue Beziehung einzulassen und sich den anderen einfach zu öffnen. Und beim Charaktercoaching geht es um unsere Wahrnehmung, die Aktivierung, die Schulung unserer Wahrnehmung, erstens in Bezug auf unsere eigene Person, auf unser eigenes Verhalten, aber auch auf das Verhalten unserer Mitmenschen. Und Ziel oder Motivation für Charaktercoaching ist, dass jeder für sich ein individuelles Konzept erstellt, also zugeschnitten auf seine Person, und das kann die Person positiv im Alltag umsetzen.
Mhm. Wie viele Menschen sind eigentlich oder stellen eigentlich selber oder ihr Verhalten oder ihr Muster eigentlich selber in Frage, wollen vielleicht auch selber irgendwie sich verstehen, oder nimmt jeder sich als gegeben hin, oder wie ist das, oder kommt erst in dem Moment, wo jemand vielleicht auch psychisch Probleme aus Gründen, die Sie gerade auch genannt haben, dann hat auf den Gedanken, sich mal mit seiner Seele, seiner selbst irgendwie auch zu befassen, oder ist das vorher gar kein Thema, dass jeder halt sich, ja, ich bin halt so und
Das ist eine interessante Frage. Also ich bin der Meinung, dass jeder seine eigene emotionale Intelligenz auf die Welt mitbringt. Emotionale Intelligenz ist unser Einfühlungsvermögen, Empathie, oder kurz gesagt, bin ich ein Mensch, der mit Gefühlen was anfangen kann oder nicht. Und die zweite Säule für das Verhalten ist wichtig, wie wir die Erziehung in unserem Elternhaus erleben. Das heißt, erleben wir unsere Eltern als liebevoll, als aufgeschlossen, als Personen, wenn irgendein Thema nicht gut ist, dass man es auch offen anspricht und Konsequenz daraus zieht? Oder erlebe ich meine Eltern als kühl, distanziert? Liebe ist nicht so wirklich großes Thema, also verbal oder nonverbal. Und gerade wenn Themen sind, die nicht gut sind, die innerhalb der Familie trotzdem herrschen und Anspannung bringen, diese Themen werden nicht offen angesprochen und es wird eher unter Teppich gekehrt. Und man bleibt in der Hoffnung, dass die Themen von alleine verschwinden, oder irgendwie wird es schon werden.
Mhm.
Und das Dritte ist letztendlich unsere eigenen Erfahrungen und die Umweltfaktoren, die auf uns definitiv einen großen Einfluss haben.
Mhm. Ist denn grundsätzlich bei der Fragestellung, wie sich jemand in seinem Wesen entwickelt, dann aber schon auch ein erbliches Element dabei? Das heißt, wenn ich jetzt da mal einen Vater oder eine Mutter habe, die böse, was weiß ich, eine Mutter, die einfach bösartig ist, und einen Vater, der vielleicht irgendwo die Kinder prügelt und auch böse ist, im Gegensatz zu vielleicht anderen Vätern, die ganz liebevoll zu Kindern sind und Müttern genauso, die umsorgt sind, ist das auch etwas, was erblich ist, oder ist das ausschließlich etwas, was durch die Umwelt, die dann dasjenige selber erfahren hat, auch geprägt ist? Oder ist das auch schon ein bisschen irgendwo ein genetischer Anteil? Gibt es da irgendwie Erkenntnis oder wie ist das?
Das ist eben das mit emotionaler EQ, also emotionaler Intelligenz. Das heißt, wenn ich meine Eltern eben so mit Gewalt und oder eben unschöne Dinge erlebe, aber mein Gefühl und mein Instinkt, meine emotionale Navigation sagt, das ist nicht in Ordnung, dann entwickle ich mich eben zu dem Gegenteil von dem, was ich am Modell lerne oder wie ich meine Eltern erlebe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich das weitergeben, was ich eben gelernt habe und was mich auch geprägt hat. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Theoretisch, wenn ich jetzt als ein Kind, das, sagen wir mal, Eltern hat, die selber vielleicht, sagen wir mal, böse sind zu den Kindern. Wenn ich das da rausnehme und zum Beispiel dann einfach zu anderen in eine andere Familie gebe und dort in die Familie kommt das Kind, wo die Eltern ganz liebevoll und nett sind, das Gegenteil verhalten, ja, dann würde das Kind auf jeden Fall anders aufwachsen, anders geprägt werden, sich selber wahrscheinlich emotional intelligent anders nachher zeigen, als wenn es in der ursprünglichen Familie geblieben wäre.
Ja. Richtig.
Das heißt, prägt das dann ausschließlich oder sind auch schon, was ich so ein bisschen versuche zu verstehen, sind das Charakterelemente, die in einer gewissen Weise angeboren sind? Ich meine, irgendwo, dass jemand ganz viel schreit und vielleicht unruhig ist oder einfach, was weiß ich, ein Hitzkopf ist, das ist vielleicht doch medizinisch, weil er hohen Blutdruck hat, bedingt oder so. Das heißt, ein gewisser Anteil wahrscheinlich an seinem Wesen ist schon
auch... Das bringen wir mit. Das bringen wir auf die Welt mit. Das ist richtig. Also diese Charakterzüge, ob jemand schon als kleines Kind zum Beispiel ruhig ist, in sich gekehrt ist oder eher extrovertiert, temperamentvoll ist und kann gut sogar auf die Menschen zugehen. Also das sind Dinge, die wir definitiv in unserem Blut haben und mit uns auf die Welt bringen. Und basiert auf das kommen noch die Erfahrungen und die Umweltfaktoren, die uns prägen. Also entweder positiv oder negativ, sodass jeder für sich eben individuell ein Konzept erstellt und sagt, ja, das ist mein Konzept und das habe ich erlebt und das ist für mich wichtig und auf das kann ich eben alle andere zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen.
Mhm. Ändern wir denn uns grundsätzlich auch, sagen wir mal, während unserer Lebenszeit? Also man sagt zum Beispiel, dass ältere Leute vielleicht oft ungeduldiger oder auch sich anders oder vielleicht einfach ein bisschen anders entwickeln und junge Leute vielleicht ein bisschen anders. Umgekehrt gibt es Jugendliche, die eine schwere Jugend haben und da vielleicht auch, vielleicht irgendwann mal austicken, zu Gewalt neigen, später sich wieder beruhigen oder wie auch immer. Das heißt, gibt es bestimmte Merkmale, Eigenschaften oder einfach Muster, die auch ein bisschen mit dem Alter gekoppelt sind oder die aufgrund von Erfahrungen dann außerhalb, also in Umständen dann eben positiv oder negativ einwirken, so dass man sagen kann, der hat über die Zeit eine Entwicklung positiv oder negativ durchgemacht.
Es kommt drauf an, ob jemand die Einsicht hat, ob jemand in der Lage ist, sich gut reflektieren kann. Und dazu gehört noch seine eigene Motivation. Das heißt, ich gebe Ihnen hier sogar ein Beispiel dazu. Wenn ich ein Gebertyp bin, jemand bin, der sich gerne um seine Mitmenschen extrem kümmert und sich und seine Person vernachlässigt und in der Lage ist, auch seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche ganz hinten anzustellen und in dieser Rolle, in dieser Geberrolle so richtig aufgeht, dann tendiert auch dazu, sich zu vernachlässigen. Das heißt, der neigt auch dazu, diese Fähigkeit in sich hineinzuhören und zu sagen, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich, was brauche ich, damit ich glücklich bin und was brauche ich nicht, das verliert er im Laufe des Lebens. Und diese Person braucht sich nicht eben wundern, wenn er hier und da oft verletzt wird. Interessant ist, wenn er durch dieses Verhalten für sich merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht, ich muss gucken, dass ich das ändere. Und dazu kommt eben die Motivation in Frage. Das heißt, letztendlich die Motivation und die Einsicht sind zwei grundlegende Bausteine, um ein Verhalten positiv zu ändern.
Mhm. Es muss auf jeden Fall eine Einsicht und eine Selbstreflexion da sein.
Das ist richtig.
Wenn das jemand nicht hat, wenn jemand sich nur aus irgendwelchen Gründen selber für den Größten und für den Unantastbarsten hält und diese Reflexion nicht tut, dann wird er auch an der Stelle sich kaum ändern.
Das ist richtig. Mhm. Er braucht es ja nicht. Er muss es nicht ja ändern. Es ist ja alles in Ordnung. Und genau.
Ja, das heißt, da sind schon bestimmte Voraussetzungen dann gegeben. Generell gibt es denn eigentlich zwischen männlich und weiblich jetzt Unterschiede, was den Einfluss angeht, was Verhaltensmuster angeht, auch was dann vielleicht die Charaktere angeht, oder hat das mit männlich und weiblich gar nichts zu tun? Ich frage nur ein bisschen mit dem Hintergrund, natürlich in der Erziehung, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, immer ein bisschen anders geprägt oder Menschen anders geprägt werden. Es fängt an, dass die Mädels die rosa Klamotten kriegen, die Jungs die blauen und die Jungs das Spielzeug, die Autos und die Mädchen die Puppen. Also ja.
Also ich erlebe in meiner Praxis, dass Männer durchaus, natürlich nicht alle, aber eher direkter kommunizieren. Also wenn da was nicht in Ordnung ist, dann sind sie eher in der Lage, das direkter sagen. Und bei Frauen, sie machen sich ein bisschen zu viel Gedanken und sie versuchen das immer noch schön zu verpacken, sodass jemand nicht verletzt wird. Wie gesagt, also ich will hier nicht pauschalisieren, aber es gibt natürlich solche und solche, aber Frauen möchten eher die Sache etwas diplomatischer angehen. und tendieren eher weniger dazu, das, was auf dem Herzen ist und was sie da ändern wollen, auch direkt kommunizieren.
Mhm. Kann es sein, dass auch Frauen eher in der Lage sind, genau diese Selbstreflexion oder irgendwie sich zu hinterfragen, als vielleicht die Männer irgendwie?
Das würde ich gar nicht so sagen. Also da ist Selbstreflexion wirklich schon fast eine Gabe.
Ja.
Und da spielt keine Rolle, ob eine Frau oder ein Mann ist. Und der Mensch muss für sich irgendwann mal reflektieren, mit dem, was ich bisher gemacht habe, war alles gut, aber irgendwann mal war eben das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und entweder er macht auf und er kann das reflektieren oder er bleibt eben in dieser Rolle stecken. Und das ist das, was letztendlich das sehr unterscheidet.
Grundsätzlich, der Mensch, glaube ich, sagt man ja, wird geprägt von Einflüssen bis ungefähr, oder auch was Meinungsbildung angeht, geprägt so ungefähr bis zum 7. Lebensjahr. Das heißt, ist das richtig, dass bestimmte Einflussgrößen, das, was der Mensch um sich herum erlebt, so gerade in dieser Zeit am prägendsten sind und das im Prinzip dann auch einfach gesetzt ist und später vielleicht auch schwieriger irgendwie zu adaptieren, zu korrigieren, oder würden Sie das so nicht unterscheiden?
Also bis zum 7. Lebensjahr kann es sein, ja. Da kann ich Ihnen nicht so ganz genau sagen, aber ich glaube, wir waren ja alle mal Kinder und jeder weiß so, ich kann mich selber mit 4 oder 5 gut dran erinnern, Dinge, die mich geprägt haben und die Dinge, die mich weniger geprägt haben. Und das liegt auch letztendlich kommt drauf an, wie jeder für sich aus den Erfahrungen was daraus lernt. Und wenn jemand in der Lage ist, aus den negativen Sachen für sich was Positives rauszuholen, dann ist eben wichtig, ob er diese Einsicht dafür hat. Und da spielen natürlich Umweltfaktoren eine große Rolle. Aber ob das mit 7 wirklich so ausgeprägt ist, da bin ich da selber überrascht. Und da möchte ich mich auch nicht festlegen.
Ich habe das mal irgendwie so, meine ich, mitbekommen. Ich weiß gar nicht, woher, ob das fundiert ist oder ob das auch nur irgendwie halt so gesprochen wurde. Das weiß ich jetzt gerade auch nochmal. Aber generell ist es so, dass wahrscheinlich in Bezug auf den Menschen die eigenen Eltern und Geschwister wahrscheinlich die prägendsten Beispiele sind oder die prägendsten Vorbilder, positiv oder negativ, oder?
Ja, das
kann man
ist
das
richtig.
So sehen?
Und das kann man sogar auch bei Geschwistern. Ne? Also wenn in einem Elternhaus der Bruder das Vorbild ist und man möchte alles tun, um seine Anerkennung zu bekommen, dann muss man da schon gewisse Kompromisse eingehen und das mit sich ausmachen. Und es ist eben das Elternhaus, die Familienmitglieder und durchaus die Geschwister natürlich ein grundlegender Baustein, dass es für das Charakter eine große Rolle spielt. Ja, egal.
Wobei ich glaube, schon oft auch mitgekriegt zu haben, aus dem Hörensagen, was meine Mutter erzählt, die mit 3 Geschwistern aufgewachsen ist, dass es wahrscheinlich die jüngsten Kinder immer relativ leicht haben, weil sich dann die anderen Geschwister so, es ist so das Nesthäkchen, kümmern. Die Ältesten dann schon eingespannt mitten, um die Ältesten zu kümmern, und die irgendwo so zwischendrin sind, müssen sich immer strecken, dass sie auch noch berücksichtigt werden. Also man sagt, also meine ich das mitgekriegt zu haben, dass die Kinder so zwischendrin immer ein bisschen schwer haben.
So die Sandwich-Kinder.
Sandwich-Kinder.
Ja? Ja, die versuchen allen so ein bisschen das mal recht zu machen. Das sind auch häufig so die harmoniebedürftige Kinder, die möchten, dass allen Familienmitgliedern gut geht, und sie lernen da, um dieses eben Harmonie herzustellen, dass sie hier und da auf jeden Fall auf ihre Bedürfnisse auch mal eher die Bedürfnisse unterdrücken, und um diese Harmonie herzustellen. Und deswegen, ja, man möchte ja allen praktisch ihr Recht machen.
Also von daher, für diejenigen ist es ein bisschen schwierig. Und andererseits, was mich jetzt interessieren würde, Kinder, die Einzelkinder sind, die jetzt ja nur dann die Eltern als Orientierungspunkt haben, das heißt eine Generation älter, die jetzt aber nicht Geschwister haben, die dann ungefähr so die gleiche Altersklasse, natürlich plus 5 oder wie viele Jahre hin und her, aber die vielleicht schon eben aus der jüngeren Generation sind, die ja oftmals dann auch schon, wie wir auch gesprochen haben, prägen. Ist das dann per Definition schwieriger für den Heranwachsenden, wenn der jetzt keine Geschwister hat? Also würden Sie das grundsätzlich positiv oder eher schwieriger dann einschätzen?
Ja, also Einzelkinder werden in der Hinsicht etwas schwieriger haben, weil sie dann nicht lernen, mit den anderen zu teilen.
Ah ja.
Und das ist eben immer bekommen. Und das haben wir auch im Buch geschrieben. Die tendieren auch hier und da mal als Nehmer als Nehmertyp sich zu entwickeln. Also das sind Kinder, die durchaus eher so auf ihre Bedürfnisse achten. Und das ist für sie auch wichtig, dass sie die, ihre Wünsche erfüllt bekommen. Und das Teilen wird eben schwierig mit den anderen. Und kompliziert wird es dann im Alltag. Innerhalb Freundschaften oder Beziehungen und in zwischenmenschlichen Interaktionen.
Man sagt ja dann immer, Einzelkinder sind vielleicht verwöhnter, die dürfen alles, die kriegen alles, weil sie nicht teilen müssen. Ja. Sind ja dann per Definition einfach ein bisschen schwierig auf Altern, oder kann man das schon so sagen? Oder gibt es da auch Kinder?
Das kann man so sagen, ja.
Ich meine, andererseits, Kinder werden ja auch dann mit 3 Jahren oder so dann vielleicht auch in den Kindergarten geschickt und man könnte jetzt natürlich sagen, das ist ein Zeitpunkt, wo sie dann sehr früh auch dann noch mit anderen Kindern in Connect kommen und dann auch dieses Teilen, das ist vielleicht nicht nur, ich bin alleine und ich bin ja der Herrscher irgendwo, dann vielleicht noch rechtzeitig mitbekommen, oder?
Ja, weil, so wie Sie sagen, also die Einzelkinder kriegen ja auch sehr viel Aufmerksamkeit. Und schwierig wird dann eben diese Aufmerksamkeit mit den anderen teilen zu wollen, weil sie waren ja immer im Mittelpunkt, das haben sie auch im Elternhaus so mitbekommen und das wird schwierig, mit den anderen diese Aufmerksamkeit teilen zu wollen. Und das war für die zwischenmenschliche Beziehung nicht so einfach.
Insofern, also lieber 2 Kinder als 1 Kind, was das Pädagogische angeht oder das Psychologische. Wir haben schon 20 Minuten gesprochen. Wir spielen mal Musik.
Das ging ja schnell.
Ja, das geht alles ganz zügig immer. Ich habe einen Titel rausgesucht, der heißt passenderweise Psychology. Ich habe nur vergessen, welcher Artist das war. Das muss ich nachholen zu sagen. Also auf jeden Fall den Titel hören wir jetzt und sind dann in, 3 Minuten und 30 wieder zurück hier bei der Plattform. Die Plattform heute Nachmittag, Thema emotionale Welt mit Baha Meyer Arian. Mein Name ist Michael Trost am Mikro und ja, wir kommen zum zweiten Teil, beziehungsweise zum zweiten Block. Wir haben schon gerade über das Thema, was so den Menschen alles beeinflusst, Einflussgrößen und Charaktere und Emotionen gesprochen. Der Mensch ist, wie ich also schon anfänglich gesagt und vermutet habe, ein sehr komplexes Wesen. Was mich jetzt noch vielleicht interessieren würde, bevor wir auch so vielleicht auf das, wie können Sie oder wie können Sie den Menschen auch helfen, interessieren würde, ist so die Fragestellung, Erziehung. Es gab mal eine Zeit lang so eine Diskussion. Früher hat man die Menschen sehr streng erzogen. Dann in den Anfang der 70er war sowas wie anti-autoritäre Erziehung sehr gefragt. Gibt es denn in Bezug auf das auch heute irgendwo Erfahrungs- und Erkenntnisse, inwieweit das die Menschen positiv oder negativ irgendwo prägt? Im Sinne von, die dürfen ja alles, die haben kein Gespür mehr, keinen Anstand, sind noch egoistisch geprägt. Oder die anderen irgendwo, die vielleicht irgendwie zu streng erzogen wurden, die trauen sich nicht und sind dann auch irgendwo nicht vielleicht irgendwo aus sich herausgekommen. Was sagt man, denkt man, wie denkt man denn da heute in der Beziehung oder was gerade Erziehung angeht? Also eher diese Anti-Autoritäre, alles lassen, machen dürfen. Und wenn das Kind halt mal irgendwo das Porzellan runterschmeißt, dann hat es halt irgendwo, oder muss man sehr streng oder eher wieder strenger sein? Wie ist da so psychologisch die Erkenntnis inzwischen oder auch so einfach der Stand der Dinge? Was?
Ich denke, da ist wichtig, wie man selber als Eltern, welche Charaktereigenschaften man als Eltern hat. Und ich denke, es ist richtig zu sagen, dass wir alle Grenzen brauchen. Und ohne Grenzen wissen wir nicht, wo unsere Stärken sind, wo aber auch unsere Schwächen sind. Und gerade bei den jungen Müttern mache ich die Erfahrung, dass erstmal die Umstellung etwas schwierig ist. Frauen heutzutage emanzipieren sich ja und sie wollen sich auch weiterentwickeln. Sie möchten arbeiten, sie möchten nicht nur daheim sitzen und sich ums Kind kümmern. Und da ist eben schwierig, wenn eine Frau schon immer gearbeitet hat und sich immer frei bewegen konnte, Sport gemacht hat und jetzt aktuell aufgrund dieser neuen Umstellung eben nicht mehr all das machen kann, was sie möchte, dann tendiert sie vielleicht auch eher dazu, eher ein bisschen in sich hineinkehren und das Kind machen zu lassen, weil ihr auch so die Kraft fehlt und die Motivation. Und da ist eben unterschiedlich, wie die Eltern selber vom Charakter her sind. Sind sie wieder jemand, der auch kommuniziert? Ich erlebe das eher, dass die Kommunikation fällt. Also dieses an die Offensive zu gehen und da dran zu bleiben.
Das heißt, kann man auch sagen, je nach Generation sind bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Probleme oder bestimmte Themen, mit denen sie dann auch im Alltag konfrontiert wird, irgendwo ein bisschen unterschiedlich? Das heißt, die Generation 25 Jahre oder 50 voraus hatte andere Probleme, andere emotionale Belange oder andere auch Erziehung, andere Prägung, anderes Verhalten als das, was dann eben in der Folge und in der Folgefolge Generation irgendwo...
Früher haben wir ja im Garten, im Hof draußen gespielt und da war dieses Medien weniger Thema. Und aktuell sehen wir ja, also Facebook, Instagram, all andere Social Media führen eher dazu, dass man mehr mit sich oder in diese Medienwelt eher beschäftigt ist und es macht die Kommunikation nicht einfacher. Und das macht auch letztendlich ein bisschen faul und man hat nicht so wirklich so die Motivation, eher aufeinander einzugehen und klar kommunizieren. Da spielt auf jeden Fall die aktuelle Medien auch eine Rolle. Und,
Wobei da ja wahrscheinlich zwei Dinge sind. Zum einen, ich meine, wenn Sie sagen Medien, da fällt mir auch ein, so was wie Computerspiele. Manche Kinder sitzen da wohl stundenlang alleine vor ihren Computern, sehen keine Menschen. A, nicht an der Frischluft. B, keinen anderen Menschen, mit dem sie persönlich zu tun haben. Und drittens, Gewalt, ja, auch noch. Und also Negativprägung hoch drei eigentlich, oder? In diesem Fall.
Genau. Und so wie Sie sagen, also dieses mit Computerspiel, dann geht man nicht raus, man geht nicht mehr in die frische Luft, man bewegt sich weniger und da wird eben schwierig, erstmal die Emotionen gut kennenzulernen und da ist auch eben schwierig, mal Wut rauszulassen oder eben sich zu öffnen und das hemmt die Entwicklung auf jeden Fall.
Mhm. Das heißt, an der Stelle kriegen wir Probleme, die vor 10, 20 Jahren so überhaupt noch nicht bekannt waren, weil einfach die Zeitumstände und die mediale einfach Gegebenheiten sich total verändert haben. Das heißt letztendlich, was ich sagen will, die Arbeit bei Ihnen wird mehr, oder?
Ja, richtig.
Das heißt, kann man grob sagen, die heutige Generation ist aus psychologischer oder betreuungsspezifischer Sicht schwieriger als die von 25, 50, 70 Jahren?
Schwieriger, weiß ich nicht, aber komplexer. Mhm. Und man braucht mehr Energie, das aufzuknacksen oder aufzumachen. Und die Energie muss man erstmal mitbringen. Und die Kinder sind zu verwöhnt.
Zu verwöhnt. Andererseits, was mich, weil man gerade bei Videospielen jetzt anders hin würde, da gibt es ja unterschiedliche Standpunkte. Da würde mich Ihre Sicht interessieren, gerade wenn man Gewalt irgendwo in Video oder auch oft in Filmen, Fernsehen sieht. Prägt es aus Ihrer Erfahrung, Ihrer Sicht, Einschätzung Menschen im negativen Sinn oder macht es nichts aus? Können die sehr wohl noch zwischen Welt aus dem Film und Realität unterscheiden? Oder wie schätzen Sie das ein? Sind Sie damit auch irgendwie in der Praxis konfrontiert, dass dann eben gewaltgeprägte Kinder kommen? Oder wie erleben Sie es? Wie schätzen Sie das ein?
Gewalt, also muss ich sagen, nicht direkt diesbezüglich. Die Art und Weise, wie wir aktuell leben, führt auf jeden Fall dazu, dass man gewisse Verhaltensweisen doch anders macht als früher. Und diese Art, wie wir leben, hat definitiv Auswirkungen auch auf unsere Kinder. Und je mehr wir als Eltern offener zu unseren Gefühlen stehen und auch das direkt kommunizieren, desto besser kriegen das Kinder auch mit. Und wenn wir als liebevoll für die Kinder da sind, dann geben wir die Basis für eine freie Entwicklung mit. Mhm. Und deswegen eben ist die Erziehung ganz wichtig und essentiell natürlich.
Das heißt umgekehrt, aber auch müssen dann die Eltern nachhalten, dass die Kinder gerade nicht jetzt nur vielleicht vorm Computer versauen oder die Punkte, die wir angesprochen haben, erleben, weil sie nicht an die Luft gehen oder weil sie nicht in der Familie sind, sich vielleicht dann irgendwo nur in ihr Kämmerlein zurückziehen. Das heißt, da haben die Eltern schon auch die Aufgabe, diese einfach da nachzuhalten, zu schauen, dass die Kinder an der Stelle das, die Werte mitbekommen, die ihnen eigentlich gut tun, sage ich mal.
Richtig. Und ich denke, dass Kinder durchaus auch zeigen, was ihnen Spaß macht und was nicht. Und da ist die Aufgabe der Eltern, genau zu sehen, wo die Stärken sind und genau das fordern und nicht das, was die Eltern wollen. Also wenn es so ist, also wenn ich sehe, dass mein Kind zum Beispiel gut im Wasser spielt und da Spaß hat, dann ist als Idee genau das kann ich ja, da kann ich ihn fordern, zum Schwimmkurs bringen oder das. Und ich glaube, das zeigen wir relativ als kleine Kinder schon. Ich bin der Meinung, dass wir alle unsere Gabe mit auf die Welt mitbringen. Das ist wie ein Schatz. Mhm. Und die Aufgabe von Eltern ist, das rechtzeitig zu erkennen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen die Kinder nicht die ganze Zeit nur mit irgendwelche Computerspiele beschäftigt sein. Und unabhängig davon natürlich, als Eltern muss man als ein Team zusammenarbeiten. Und dazu gehört eben, ist die Aufgaben so aufgeteilt, dass die Frau nach sich gucken kann, man kann sie unterstützen oder andersrum. Und dass man sich einfach umeinander kümmert.
Das heißt, die Eltern sollten auf jeden Fall ihre Kinder fördern, sei es, ob es dann sportlich ist oder ob es musikalisch ist, auf jeden Fall versuchen, Interessen zu erkennen. Richtig. Und in dem Sinne zu fördern und zu ermöglichen. Das heißt, was ja heute vielleicht eher möglich ist, vor 50 Jahren oder Nachkriegszeit war, die finanziellen Möglichkeiten und auch sonst einfach die Möglichkeiten aus dem Umfeld nicht so gegeben, aber heute im Prinzip mit etwas besseren Mitteln, bei den meisten Familien zumindest, sollte es möglich sein, dass das Kind Instrument lernt oder in Sportverein geht. Also das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den man immer ja beachten oder der, wo man sich was man tun sollte eigentlich.
Ja. Kinder müssen beschäftigt werden und sie machen das, was ihnen Spaß macht und mehr ist es nicht.
Also immer gucken, was macht den Kindern Spaß. Richtig. Und dann das ausbauen und dann an der Stelle verstärken. Umgekehrt weiß ich aber auch, dass es natürlich gerade im Sport Eltern gibt, die dann ehrgeizig sind, die jetzt meinetwegen selber als junge Leute nicht im Sportler die Top-Athleten waren und jetzt irgendwas Kind zum Beispiel zum Schwimmtraining schicken, damit das Kind irgendwann mal die Meisterschaft gewinnt oder wie auch immer, wo ich manchmal denke, oder zum Fußballkader, wo ich denke manchmal, ja Leute, da macht ja dem Kind mehr Stress als sinnvoll, oder? Also ich überlebe oder sehe auch, dass manchmal Eltern dann über vielleicht zeichneten Ehrgeiz entwickeln.
Ja,
oder?
Richtig.
Die Kinder dann stressen.
Genau. Also eben, also es muss nicht darum gehen, was die Eltern für die Kinder als richtig achten, sondern da, wo die Kinder Spaß haben und wo sie sich auch entwickeln können. Wenn man das erkennen kann als Eltern, dann hat man viel geschafft.
Das heißt, da den richtigen Mittelweg zu finden, ist nicht so ganz einfach. Da
das
muss man dann
richtig.
Auch als Eltern sich vor schlau informieren und zum Beispiel dann Bücher nachlesen oder irgendwo ja halt einfach, naja, vielleicht auch Gedanken machen. Sind generell heute Eltern, was das angeht, eher sich um solche Sachverhalte bewusster oder weniger bewusst oder wie ist das oder schwieriger, kann man es gar nicht mehr sagen. Ist auch, weil die Eltern weit stressiger und weil die Eltern selbst auch vielleicht Termine haben, den Trend, dass man die Kinder zu sehr sich überlässt, oder ist schon so, dass dieses Bewusstsein, dass man die jungen Leute fördern muss, ist schon so ausreichend ausgeprägt, dass sie sagen, im Prinzip bewegen wir uns da auf dem richtigen Gleis.
Ja, aber ich denke, viel wichtiger ist, dass ich als Eltern, da sind wir wieder bei unseren Bedürfnissen und Wünsche, dass man selber darauf Wert legt, dass es wichtig ist, dass es zu Lebensqualität gehört, dass es eben gut ist, wenn Kinder Sport machen, wenn sie Sprachen lernen oder wenn sie Instrumente spielen. Und wenn mir das als Eltern bewusst ist und gut ist und ich es gut heiße, dann sorge ich auch dafür, dass meine Kinder das bekommen und dass sie da auf jeden Fall sich weiterentwickeln können.
Wobei es natürlich immer so ist, dass sagen wir, die Möglichkeit, vielleicht in Sportverein zu gehen, natürlich immer auch vielleicht von den sozialen Gegebenheiten abhängt. Das heißt, Kinder aus einem weniger betuchten Haushalt, wo die Eltern dann auch nicht die Mittel haben, können vielleicht dem Kind nicht das ermöglichen, was jetzt vielleicht ein Kind, das aus reicheren Verhältnissen kommt, machen darf, das dann vielleicht zum Schwimmen geht, das noch weiß, was ich gar ein Pferd bekommt irgendwo. Das ist natürlich dann auch immer abhängig von den sozialen, vom Umfeld, denke
ich.
Ja,
aber ich denke, da, was möglich ist, was realistisch umsetzbar ist. Mhm. Und ich denke, so ein Schwimmtraining wird nicht die Welt kosten. Mhm. Und man muss sich auch nicht immer mit allen anderen vergleichen. Es gibt Familien, die sich durchaus andere Sachen leisten können. Aber ich gebe meinem Kind das, was in meinem Rahmen steht. Und ich gucke, dass ich da ihm diese Basis gebe, dass er da die Entwicklung auf jeden Fall anstreben kann.
Ja, was ich sagen will, ist es damit nicht ausgeschlossen, dass jemand, der vielleicht aus dem Haushalt oder aus dem Elternhaus kommt, wo die Mittel nicht so dicke sind, nicht trotzdem auch eine Förderung oder irgendwas Sinnvolles bekommt.
Richtig.
Das ist nicht. Also es ist nicht so, dass nur die reichen Kinder dann die gute Förderung und vielleicht die Chancen, die Perspektiven oder irgendwas bekommen, sondern mit ein bisschen Kreativität oder auch ein bisschen Mühe kann man da schon das eine oder andere machen.
Aus dem, was man hat, das Mögliche rausholen.
Ja, und im Zweifelfall sich auch beraten lassen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Weil das ist ja letztlich dann auch Ihr Metier. Und zu Ihnen kommen dann, ja, Menschen alle Altersklassen oder kommen dann Mütter mit Kindern, die sagen, ich werde mit meinem Kleinen nicht mehr fertig oder der ist demotiviert oder hängt in der Schule durch oder wird gemobbt oder weißt du, gucke oder was für ein Umfeld, wie muss man sich vorstellen? Also mit was für Themen werden Sie denn dann tagtäglich auch konfrontiert? Und
ach, unterschiedlich. Ja. Zu mir kommen Führungspositionen, die in ihren Unternehmen so einen frischen Wind haben wollen. Zu mir kommen eben jüngere Mütter, die mit der Umstellung sich etwas besser anpassen möchten. Und zu mir kommen aber auch Studenten, Menschen, die in ihrer Beziehung Schwierigkeiten haben, Menschen, die in ihrer Beziehung schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass sie sich nicht mehr öffnen können, dass sie Angst haben, dass sie jemandem nicht mehr vertrauen können, dass sie sich nicht mehr fallen lassen können. Also letztendlich, zwischenmenschliche Interaktion ist auf jeden Fall ein Thema. Und was da viel wichtiger ist, dass man die Motivation hat, was dran zu ändern. Mhm. Dass man diese Introspektionsfähigkeit besitzt.
Introspektion.
Introspektionsfähigkeit. Ah, ja, okay. Das heißt, ich bin in der Lage, mich gut zu reflektieren.
Ist verstanden, ja.
Genau.
Ja.
Und ich stelle innerhalb meiner Tätigkeit sehr viele Fragen. Das heißt, Fragen zum Beispiel Schlaf. Schläft jemand gut? Denn Schlafen ist sehr wichtig. Wir müssen alle in der Nacht oder über die Nacht regenerieren. Unser Gehirn fängt da an zu entgiften und sich sortieren. Und wenn der Schlaf nicht gut ist, dann ist auch im Tagsüber schwierig. Man ist gereizt, man ist müde, man hat nicht so wirklich Lust auf sämtliche Dinge. Dann hinzu kommt noch die Ernährung, denn 95% unserer Glückshormone, Serotonin, wird im Darm produziert.
Im Darm?
Ja. Und aha, wir müssen eben unser Darm ermöglichen, dass er die Basis hat, um diese Glückshormone zu produzieren, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind. Sport ist auf jeden Fall ein Thema. Denn stellen Sie sich vor, wenn jemand jahrelang Sport gemacht hat und seinen Alltag, sein Leben so gestalten konnte, wie er wollte, aufgrund einer aktuellen körperlichen Beschwerde aber das nicht mehr ausführen darf, dann kann natürlich depressive Symptomatik entwickeln. Aber hier ist Depression nicht primär das Problem, sondern diese Einschränkung im Alltag ist schwierig. Und meine Aufgabe als Therapeutin ist eben wichtig zu erkennen, wo ist die Ursache? Warum kommt er zu mir? Kommt er zu mir, weil er körperliche Beschwerden hat? Kommt er zu mir, weil er emotional Probleme hat? Ich muss praktisch sämtliche Stationen durchlaufen und gucken, wo die Ursache ist und dementsprechend dann handeln.
Sogenannte Root Causes, wenn ich das so aus Unternehmen oder auf die Analyse von Unternehmensprozessen übertragen würde, um die zu finden. Also das heißt, wir machen wahrscheinlich auch ein Diagramm, irgendwie schreibt dann so die verschiedenen Faktoren auf und versucht da sich zu Tiefe fortzuarbeiten, oder?
Ich bin nicht so gern fürs Papier und Schreiben, weil dann habe ich die Person nicht mehr so richtig in meinem Fokus. Ich möchte mich auf mein Gegenüber sehr gut konzentrieren und dazu stelle ich eben sehr viele Fragen und letztendlich auch Fragen auf sein aktuelles emotionales Thema, weshalb er ja auch zu mir kommt. Ja. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich viele Fragen stelle, dann müssen sich die Menschen mit ihrem Thema sehr viel auseinandersetzen, das Thema zerlegen. Und diese Auseinandersetzung bringt Klarheit rein. Mhm. Und mehr ist es eigentlich nicht.
Ich glaube, wir machen noch mal Musik zwischendrin, sprechen gleich weiter. Spannendes Thema. Wir spielen mal Musik. It was all we know. Ja, passt auch ein bisschen, war, glaube ich, Steve Howe oder irgendwas war der Titel. Das spielen wir gleich. Und erst gibt es mal einen kurzen Jingle und dann anschließend in 3,5 Minuten sind wir hier zurück bei der Plattform.
Seit 25 Jahren. Free FM.
Ihr hört Plattform bei Radio Free FM. Hier ist die Bahamaya Ariane und heute geht es um emotionale Welt.
Genau, da haben wir schon einiges gelernt, schon ganz viel dazugelernt, Spannendes diskutiert. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, der Mensch ist halt wirklich kompliziert. Und da sagen wir mal, mit den Themen, mit den Problemen, mit denen Sie dann tagtäglich zu tun haben, ist es dann auch nicht ganz so einfach. Und da gibt es ja wahrscheinlich dann auch kein Schema F. Ne? Das heißt, die einen Menschen brauchen vielleicht mehr Betreuung, mehr Ratschläge, die anderen weniger. Also das wird auch ganz, ganz unterschiedlich dann sein, Herangehensweise, wie ich dann vielleicht oder wie Sie aushelfen, wie Sie an der Stelle motivieren, wie Sie an der Stelle coachen. Oder wie Sie an der Stelle helfen.
Ja, wobei ich eher für die Kurzzeittherapie geeignet bin, sage ich so, weil ich der Meinung bin, dass jeder von uns mit einem Schatz auf die Welt kommt.
Ein Schatz?
Ja, mit einer Gabe. Und unsere Aufgabe, jeder für sich muss diese Gabe, diesen Schatz entdecken. Und ich versuche, meine Klienten eine Basis zu schaffen, ihnen das ermöglichen, sodass sie positiv motiviert sind, daran zu arbeiten. Und letztendlich sich loyal bleiben. Das heißt, sich mehr im Fokus bringen. Dinge, die sie nicht ja meinen, nein, nicht nein meinen, ja sagen. Und sich immer treu bleiben. Letztendlich ihr eigenes emotionalen Navi folgen.
Mhm. Okay, was heißt jetzt Kurzzeittherapie? Heißt das einmal miteinander sprechen oder heißt das ein Jahr miteinander sprechen? Ich habe keine Ahnung, wie viel Aufwand oder wie viel Betreuungsintensität denn für den, sag mal, durchschnittlichen Besucher oder Personen, Leute, die zu Ihnen kommen, da ungefähr zu sehen ist? Oder?
Also ich versuche möglichst unter 10 Sitzungen ein Thema anzugehen und so, dass jeder für sich irgendwas mitnimmt, womit er was auch im Alltag anfangen kann. Und ich mache auch die Erfahrung, dass zwischen 4 und 6 Sitzungen viele Dinge aus der Welt geschaffen sind und da in ihrer Emotionalwelt ein System jetzt herrscht und sie dann praktisch sortiert sind.
Mhm. Hat es dann auch Langzeiteffekt? Also ich meine, kann es passieren, dass die Menschen dann aufgrund von äußeren Einflüssen, die sie eben tagtäglich erleben, dann auch wieder in Schwierigkeiten zurückfallen? Oder kann man sagen, mit einmal geheilt hält immer? Ich habe da keine Ahnung. Also
das gehört sogar zum Prozess.
Ja?
Ja, dieser Rückfall gehört zum Prozess. Weil gerade wenn das passiert, nimmt ein Klient für sich mit, dass dieser Rückfall erstmal passieren darf. Für mich ist wichtig, dass ich da bei mir bleibe, mich nicht aus der Bahn werfen lassen und gerade da übe das, was ich in der Praxis praktisch für mich mitgenommen habe. Und diese Rückfälle kommen, aber die verlieren an ihr Grad. Also es ist nicht mehr so stark wie am Anfang der Sitzungen. Mhm. Und das ist durchaus okay, ja.
Ich nehme an, grundsätzlich haben Sie natürlich über die verschiedenen Jahre einfach auch ganz, ganz viel Erfahrung. Das heißt, in so einem Job, wie Sie ihn dann haben oder in so einem Umfeld, zählt auch sehr, sehr viel Lebenserfahrung und Erfahrung aufs Umgang mit anderen dann wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also wenn jetzt ein Neueinsteiger kommt, der dasselbe tut, der wird wahrscheinlich erstmal sich schwerer tun, der wird wahrscheinlich nach Methode oder Schema erstmal versuchen, ein Problem anzugehen. Aber bei Ihnen einfach über die Jahrzehnte oder über Jahre einfach der Erfahrung lernt man dann auch so einfach ein bisschen... Ja, Gefühl, sag ich mal, Fingerspitzengefühl oder irgendwie, oder Intuition.
So starke Antenne.
Ja,
wie gesagt,
genau,
weil ich ja als Flüchtling hierher kam, da war ich zwangsläufig, ich will nicht sagen dazu gezwungen, aber eher ein Kandidat dazu, meine Antenne zu schärfen und die Wahrnehmung, was um mich herum passiert, durchaus aktivieren. Und letztendlich habe ich das für mich genommen und basiert auf diese Fähigkeit, die Therapie und Coaching jetzt praktisch durchgeführt.
Mhm. Und vor mir liegt noch ein Buch. Sie haben auch Ihr großes, fundiertes Wissen hier in einem dicken Buch niedergeschrieben, das Sie heute hier auch liegen haben. Wie kommt man dann auf die Idee, auch ein Buch zu schreiben? Einfach, weil man das Wissen auch irgendwie den Menschen so an die Hand geben möchte und weil man einfach vor Kompetenz und Wissen dann einfach irgendwo sprudelt, würde ich mal sagen, und das gerne auch einfach mal zu Buch oder einfach mal zu Papier bringen möchte? Oder was war dann der Gedanke?
Ich habe ja das Privileg, dass ich mich mit sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten oder Charakteren intensiv auseinandersetzen darf. Und irgendwann mal habe ich für mich festgestellt, dass gewisse Charaktere so den gleichen Ursprung oder die gleiche Ursache für ihr Verhalten haben. Und Ziel dieses Buches ist es, je mehr wir uns besser oder näher kennen, mit all unseren Stärken und Schwächen, desto einfacher haben wir dann auch mit unseren Mitmenschen. Solange ich weiß, wer ich bin, und was ich gut kann und was ich nicht gut kann, kann ich mich auch auf die andere besser einstellen und kann damit auch das Leben besser meistern.
lese ich unter Umständen, wenn ich mich damit auskenne, auch ein bisschen vielleicht in den anderen, wie die sich verhalten und analysiere, warum die sich so verhalten und kann mich darauf entsprechend einstellen?
Auf jeden Fall. Hm? Das ist auch das Ziel im Buch, dass erstmal jeder sich so ein bisschen näher kennenlernt und aber auch seine Umgebung ein bisschen besser einschätzt. Ja. Und aufgrund dieser Merkmale und Eigenschaften, die wir im Buch beschreiben. Das und heißt, übrigens ja, auch für Männer geeignet.
Das hätte ich jetzt mal vorausgesetzt, dass Männer und Frauen an der Stelle interessiert sind oder auch ja betroffen sind. Trotzdem, Sie betonen es, das heißt, ist es überwiegend dann in Richtung Frauen geschrieben? Ist es auch für Männer geeignet oder ist es...
Also Frauen, Männer gemischt. Gemischt. Aber Männer... Wenn Sie so einen Titel bekommen mit Psychologie, denken sich, oh Gott, nein, bloß nicht. Ah, aber wir haben das auf jeden Fall versucht mit eine Prise Humor und Lustigkeit das rüberbringen. Also es ist eine Mischung aus Psychologie und Humor.
Mhm. Also es ist nicht bierernst und dass man an der Stelle jetzt irgendwann Schrecken kriegt oder irgendwas.
Richtig, genau.
Das auf jeden Fall nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Im Buch, ja, ach so, richtig. Thema, was natürlich auch, was Sie vorhin angesprochen haben, es gibt natürlich auch viele menschliche Konflikte. Lernt man auch oder kann man auch, sagen wir mit Betreuung oder mit Kompetenz, die man sich zum Beispiel anliest, dann auch im Prinzip für den Alltag Konflikte, die man zum Beispiel hat mit seinem Chef, was weiß ich, mit irgendwelchen, mit dem Umfeld, mit Vereinsmitgliedern oder mit irgendwelchen anderen Menschen, mit wem man hat man noch zu tun. In der Familie natürlich auch vielleicht dann lernen, besser umzugehen, so dass es nicht bei jedem ersten Gespräch nach 5 Minuten wieder knallt und sich alle also wieder ohne dass eine Lösung gefunden wurde auseinanderlaufen, jeder mit rotem Kopf. Ist da auch irgendwie was, wo man was für sich mitnehmen kann?
Genau, und zwar wenn, so wie Sie sagen, also das Thema Arbeitsplatz.
Ja.
Es passiert uns allen, dass wir einen Chef haben, der fast schon alles weiß und die anderen glauben lässt, dass sie da nichts wissen.
Und spüren lässt.
Richtig, oder wir haben einen Kollegen, der ein bisschen nervig ist und ein bisschen narzisstisch ist und diese Probleme müssen auf jeden Fall gelöst werden. Wenn es nicht der Fall ist, nehmen wir diese Probleme mit uns nach Hause mit und letztendlich damit gehen wir auch ins Bett und das ist schlecht für unsere Gesundheit. Und Probleme müssen dort angesprochen werden, wo sie auch zustande kommen. Und das müssen wir machen. Das macht keiner von uns. Das müssen wir direkt und offen ansprechen. Natürlich kommt es darauf an, wie wir das machen. Aber wichtig ist, dass wir das kommunizieren. Mhm. Das wird sich nicht von alleine lösen. Und dieses Buch ist ein kleines Hilfsmittel dazu, dass man ein bisschen Mut kriegt, dass man motiviert ist, auch das anzugehen.
Mhm. Das ist vielleicht ein Punkt, den man, glaube ich, nochmal rausstreichen sollten. Sie sagen auf jeden Fall, dass die Psyche ganz viel auch mit der physischen und der Gesundheit zu tun hat. Das heißt, ein Geist, der irgendwo kränkelt, der, was weiß ich, depressiv ist, der enttäuscht ist, der erschreckt ist oder verängstigt ist, weil er an der Stelle zum Beispiel im Geschäft vom Chef irgendwie fertig gemacht wird oder vergleichbaren, weil an der Stelle einfach, was weiß ich, vielleicht in der Partnerschaft das nicht funktioniert, das lastet auch dann auf die körperliche Gesundheit. Das heißt, derjenige ist eher geeignet oder geneigt oder gefährdet, sag ich mal, beispielsweise einen Herzinfarkt zu kriegen oder zu erkranken, als jemand, der hochglücklich mit seiner Partnerschaft vielleicht zusammenliegt oder einen Chef hat, der den Mitarbeiter auf Händen trägt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man ganz wichtig bei einer Betrachtung eben des Gesundheitsaspekts dann mitbewerten muss.
Genau, weil dieses, wenn ich was Negatives sehe und erkenne,
ja,
und ich traue mich aber nicht, das anzusprechen. Also es sind nicht immer die Chefs die Bösen, sondern auch die Mitarbeiter.
Oh ja, ja, ja.
Auf jeden Fall eine Hemmung, eine Bremse dafür da ist, dass man da nicht frei kommuniziert, dann versucht man das erstmal mit sich auszumachen. Und dieses allein mit sich auszumachen, das ist kein Konzept, das aufgeht. Mhm. Das muss man ganz klar angehen und kommunizieren. Entweder man macht es eben, man sammelt diesen Mut und geht hin und redet drüber, oder man holt jemanden aufs Boot und man macht das zusammen. Mhm. Aber Sinn an der Sache ist nicht, dass man das für sich behält.
Mhm.
Raus aus der Seele.
Ja, in Unternehmen gibt es ja dann zum Teil auch so sozialpädagogische Beratung oder Betreuung oder auch so Streitschlichter oder auch, hatte ich auch schon mal hier zu Gast in der Wissensstrahlung, Leute, also die als Streitschlichter dann so eine Funktion haben, als, wie heißt es, mit M war es irgendwo.
Mediator,
ja. Ein Mediator, genau, das war es.
Richtig, ja, gerne, Mediator. Ein neutraler Mediator, ja. Der sich da zwischenhin stellt und versucht, eine vernünftige Kommunikation herzuleiten. Mhm. Und möchte ja kein Partei in Anspruch nehmen. Wichtig ist, dass man sich in beiden Lagen sich hineinfühlen kann. Mhm. Ne? Und das ist wichtig.
Mhm. Okay, und wichtig ist auf jeden Fall immer miteinander sich austauschen, reden, also nichts in sich hineinfressen.
Richtig, nichts in sich hineinfressen, ja. Raus damit.
Und irgendwo habe ich mal mitbekommen, da hieß es mal irgendwas, zum Beispiel Männer grundsätzlich mehr dazu neigen, solche Probleme hineinzufressen, Frauen eher in die Diskussion zu gehen. Stimmt das oder ist das auch ein Vorurteil oder eine Aussage, die so nicht haltbar ist?
Naja, Männer möchten ja, jetzt sind alle männliche Zuhörer vielleicht.
Naja, wir generalisieren jetzt mal ganz abstrakt, ja. Es ist natürlich immer unterschiedliche Charaktere, gibt es ja.
Männer
klar.
Machen sich weniger Gedanken in der Art, wie sie das rausschießen. Frauen nicht. Frauen überlegen, weil sie da eher dazu tendieren, ihre Mitmenschen nicht verletzen zu möchten oder zu wollen. Und das führt eben dazu, dass man versucht, das schön zu verpacken und dieses Drumherum reden, anstatt auf den Punkt zu kommen.
Mhm.
Und da kann man nicht sagen, dass es immer Frauen so sieht oder immer Männer so, es gibt solche und solche,
ja.
Unterschiedlich.
Also betonen wir nochmal, man kann nicht generalisieren, es sind nicht alle Frauen gleich und alle Männer gleich, sowieso nicht. Es gibt ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die da mitwirken und insofern ist es immer der Einzelfall, den man auch betrachten
Definitiv.
Muss. Ja. Wir haben nur ungefähr 2 Minuten, aber ich würde noch hier kurz einfach auch noch aus dem Buch, da wollte ich fragen, da gibt es ja, wenn Sie Charaktere beschreiben, da gibt es ja derartig viele Typen, da gibt es dann zum Beispiel den Schwätzer, den inkuranten Chef, den nervigen Kollegen, den Gebertyp, den Nehmertyp, die dominante Mutter, den Harmoniebedürftigen, den Narzisst, das Opfer, den Abhängigen, der Blinde oder die Blinde, Sensibelchen, ganz, ganz wahnsinnig verschiedene Charaktere, die Sie da auch thematisiert und beschrieben haben.
Ja.
Also ist das jetzt Erfahrung? Ist das wirklich
alles
Wissenschaft?
Aus der Praxis.
Das ist
richtig.
Aus der Praxis, ja.
Ja. Alles aus der Praxis.
Ja, und das heißt, man hat tagtäglich mit ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Fällen zu tun, was dann wahrscheinlich auch eben einfach die Vielfalt ihrer Tätigkeit ausmacht.
Das ist richtig, es ist sehr vielseitig.
Ja. Ja, wir haben noch ungefähr eine Minute Zeit. Haben wir was Wichtiges, was Sie noch sagen möchten, denn vergessen?
Es hat Spaß gemacht.
Mhm.
Und danke für die Einladung.
Ja, also war für mich auch sehr interessant. So auf die letzte Minute, Sie sind auch, glaube ich, online irgendwo präsent, gell? Wenn man sich irgendwo sucht oder nähere Infos haben möchte.
Richtig. Dann ich kann ja sagen, wo meine Praxis ist, nur kurz. Ich bin im Y am Ehingen Tour, in diesem großen Gebäude mit meinem Mann zusammen.
Und sonst bei Social Media findet man Sie auf jeden Fall auch.
Ja.
Das heißt, wenn man mehr wissen will, dann kann man sich da gegebenenfalls auch schlau machen. Schön, gut, dann sind wir, glaube ich, für heute mit der Wissensstrahlung, sage ich schon, du lieber Gott, nein, die kommt erst am Sonntag natürlich wieder. Heute sind wir an der Plattform, das war dann die Plattform heute Nachmittag. Moderation, mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war?
Baha Mayarian, schönen Abend.
Ja, vielen Dank fürs Kommen, um 17 Uhr geht's weiter, heute mal wieder mit der Sendung. Was haben wir denn heute?
Session Time.
Die Session Time kommt, ja, gut, also dann erst mal hier der Schlusstermin, sagen tschüss, macht's gut und bis morgen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.